Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. In Zeiten des Krieges steckt das größte Friedensprojekt der Welt in der Krise, die Vereinten Nationen. Wir berichten über problematische Strukturen und Finanzierungslücken der UN. Außerdem blicken wir auf Russlands neuen Partner, Nordkorea. Die Diktatur könnte bald Arbeiter in die besetzten Gebiete in der Ukraine schicken. Und wir besuchen den größten Marinestützpunkt der Welt, die NATO-Basis in Norfolk in den USA. Der russische Krieg gegen die Ukraine, Krieg im Gazastreifen, in Syrien, im Sudan. Und was machen die Vereinten Nationen? Sie schaffen es ganz offensichtlich nicht, ihren Auftrag für den Frieden in der Welt zu erfüllen. Sinnbild dafür der Weltsicherheitsrat, dessen Vorsitz hat zurzeit das Land, das Kinderkrankenhäuser bombardiert und täglich neue Kriegsverbrechen begeht. Zu dieser strukturellen Krise kommt eine Finanzierungskrise. Einige Mitgliedsländer zahlen ihre Beiträge an die UN nicht mehr oder nicht pünktlich, darunter auch die USA. Dass das Geld fehlt, das sieht man am UN-Sitz in Genf überall. Die Renovierung des Völkerbundpalastes verzögert sich seit Jahren. Um Energie zu sparen, werden ganze Gebäude geschlossen. Und auch bei UN-Nothilfeprogrammen wird dramatisch gespart. Sie sind unterfinanziert. Katrin Honnel berichtet.
Treppen steigen bei den Vereinten Nationen. Die Rolltreppe, die Diplomatinnen und Delegierte sonst bequem nach oben zum Saal des Menschenrechtsrats bringt, ist schon seit Monaten abgestellt. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, steht auf einem Schild mit dem himmelblauen UN-Logo. Grund: die Liquiditätskrise der Vereinten Nationen, auf Deutsch: kein Geld mehr da. Überall auf dem UN-Gelände stehen solche Schilder. Sie informieren über eingeschränkte Öffnungszeiten, geschlossene Konferenzräume und Bibliotheken oder runtergedrehte Heizungen im Winter. Wir versuchen, Energie zu sparen, sagt UN-Sprecherin Alessandra Velucci. Hier am Genfer UN-Sitz mussten wir am Jahresanfang 40% unserer Ausgaben kappen. Jetzt ist es ein bisschen besser, aber immer noch müssen 32,6% der Betriebskosten reduziert werden. Also geht das Sparprogramm weiter. Ein 7-stöckiges Bürogebäude wurde gerade geräumt. Die Sitzungen des Menschenrechtsrats sind nicht mehr wie gewohnt komplett online zugänglich. Ein Riesenproblem ist das vor allem für ärmere Länder und Nichtregierungsorganisationen, die nicht immer Vertreter nach Genf schicken können. Klar ist, es geht hier um mehr als eine kleine Haushaltskrise. Das sagt auch Philippe Mottas, Journalist beim auf UN-Themen spezialisierten Geneva Observer. Die stillgelegte Rolltreppe ist die Rolltreppe zum multilateralen System, zur internationalen Zusammenarbeit, zum Daseinsgrund der UN. Man sieht, dass die Länder immer zögerlicher sind, ihre Beiträge zu zahlen. Das ganze System ist in der Krise. Mehr als 70 der 193 Mitgliedstaaten haben insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro an Beiträgen nicht gezahlt. Auch die USA, eigentlich größter Geldgeber der UN, sind immer wieder im Rückstand. Katharina Stasch, deutsche UN-Botschafterin in Genf.
Die finanziellen Engpässe der Vereinten Nationen sind real und die stellen uns hier in Genf, zum Beispiel im humanitären Bereich, vor große Herausforderungen. Wir sind in einer Situation, in der die Bedarfe eklatant steigen, aufgrund von Naturkatastrophen, aufgrund von Kriegen. Und gleichzeitig gibt es eine Reihe von Ländern, die ihre finanziellen Beiträge runterfahren oder überhaupt gar nicht mehr zahlen.
Besonders hart trifft es das UN-Menschenrechtsbüro. Untersuchungen und Berichte zu Menschenrechtsverletzungen liegen auf Eis oder können nur noch eingeschränkt gemacht werden. Es sei kaum noch möglich, den Opfern eine angemessene Stimme zu geben und Beweise zu Menschenrechtsverstößen umfassend zu sammeln und zu sichern, bevor sie verloren gehen.
There is a wake-up call to be made. And I'm making this wake-up call.
UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk richtete Ende Juni im Menschenrechtsrat einen eindringlichen Appell an die Mitgliedsländer.
The situation is very grave.
Die Situation ist sehr schlimm. Wir können unseren Auftrag nicht mehr vollständig erfüllen. Es ist ernst. Der Aufruf geht Ihnen allen, so Türk, uns die Mittel zu geben, die wir brauchen, um zu tun, was eine der Hauptsäulen der Vereinten Nationen ist, nämlich die Menschenrechte für alle und überall zu fördern und zu schützen.
For everyone, everywhere.
Aber gerade die Menschenrechte sind Reizthema Nummer 1 für viele mächtige Staaten. Allen voran China. Philippe Mutas vom Geneva Observer. Die Chinesen halten sich extrem zurück, ihre UN-Beiträge zu zahlen, weil es um die Menschenrechtsgremien geht. Denn die sind natürlich sehr kritisch, was China betrifft. Warum sollte China dafür die UN bezahlen? Deutschland dagegen gehört zu den größten Geldgebern, aus gutem Grund. UN-Botschafterin Katharina Stasch betont,
dass die Vereinten Nationen und dass der Multilateralismus auch in unserem ureigenen deutschen Interesse liegt. Denn die Krisen dieser Zeit, die können wir ja nur gemeinsam bewältigen. Der Klimawandel macht eben auch nicht vor der deutschen Grenze Halt. Und das haben wir ja auch gerade erst schmerzhaft erlebt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass eine Exportnation wie Deutschland davon profitiert, wenn in anderen Teilen der Welt Frieden herrscht.
Tatsache ist allerdings auch, dass in vielen Teilen der Welt eben kein Frieden, sondern Krieg herrscht und die Vereinten Nationen gerade ohnmächtiger denn je erscheinen. Achim Wennmann ist Experte für Friedensförderung am Genfer Graduate Institute.
Kriege werden wieder salonfähig als politisches Mittel. Und da steht die UN dem natürlich erstmal etwas machtlos entgegen, weil die UN kann ja nur so stark sein, wie ihre Mitglieder es ihr auch erlauben zu sein.
Die Vereinten Nationen bleiben ein Friedensprojekt, sagt die deutsche UN-Botschafterin in Genf. Es gehe um mehr als den dringend reformbedürftigen Sicherheitsrat mit Kriegsführer Russland als Vetomacht. So sieht es auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Er ist diese Woche nach Genf gekommen, um einen Menschenrechtshub zu eröffnen. Ein neues Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung.
Die Vereinten Nationen sind ein unverzichtbares Instrument der Friedenssicherung, aber auch der Durchsetzung universeller Werte. Und das sind ja keine Schönwetterkonzepte, sondern gerade dann, wenn es schwieriger wird, braucht man mehr Engagement.
Nur Recht und Gerechtigkeit können die Antwort sein auf die vielen Kriege und Menschenrechtsverletzungen weltweit, sagt Michaela Lisowski, die Direktorin des neuen Menschenrechtshubs.
Diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzen und Gerechtigkeit, deren Rechte werden als erste attackiert und damit auch die Rechte und die Menschenrechtssituation in den Ländern. Und ich denke, es ist deshalb umso notwendiger, dass wir darauf reagieren und diese Gruppen fördern und wirklich unterstützen und eben auch besonders hier nach Genf bringen, an den Ort, um die Menschenrechtsarbeit der UN wieder zu stärken.
Eine Stärkung, die bitter nötig ist. Die stillstehenden Rolltreppen zum Saal des Menschenrechtsrats in Genf sind da noch das geringste Problem.
Das System itself is being essentially weakened.
Das ganze System ist zutiefst geschwächt und das wird wohl noch lange Zeit so bleiben, meint UN-Experte Philippe Mutas. Umso mehr, wenn Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt werden sollte.
Needless to say, if Donald Trump should be elected, it's going to get even worse.
Das Friedensprojekt UN steckt in der Krise und zwar nicht nur finanziell. Jeden Tag schickt Russland in der Ukraine mehr als 1000 Soldaten in den Tod und das seit Monaten. Das legen jedenfalls die ukrainischen Angaben nahe. Um die krassen Verluste auszugleichen, wirbt Russland Söldner im Ausland an. Auf den Schlachtfeldern haben die Ukrainer unter anderem tote Nepalesen gesichtet. Und auch in Afrika rekrutiert die russische Armee. Hinzu kommt jetzt Russlands wichtigster Munitionslieferant, Nordkorea. Die Diktatur will wohl Truppen zur Unterstützung senden, allerdings nicht für den Kampf, sondern für den Wiederaufbau der maßgeblich von Russland zerstörten besetzten Gebiete. Besprochen wurde das Ganze bei Putins Besuch in Nordkorea vor ein paar Wochen. Mehr dazu von Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Pyongyang Mitte Juni. Russlands Präsident Wladimir Putin wird mit allem Zip und Zap vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un empfangen. Am Schluss unterzeichnen die Regierungen eine gemeinsame Vereinbarung, die die meisten Beobachter überrascht. Denn darin versichern beide Seiten, dem anderen im Falle eines Angriffs zu Hilfe zu eilen. Dieser Fall ist zwar noch nicht eingetroffen, aber Russland braucht dringend Arbeitskräfte. Und die will Kim nun laut südkoreanischen Medienberichten auch irgendwann liefern. Es könnten Bauarbeiter und Ingenieure sein und oder auch Soldaten, die in besetzten Gebieten aufbauen sollen, was zerstört wurde. Fjodor Tetitsky ist einer der besten Kenner der nordkoreanischen Armee und forscht an der Kukmin-Universität in Seoul. Er hat natürlich von einer möglichen Truppenentsendung gehört.
Normalerweise schickt Nordkorea überhaupt keine Soldaten ins Ausland. Und wenn, dann nur eine kleine Zahl. Ausnahmen waren Piloten für den Vietnamkrieg, Ausbilder für Simbabwe und einige wenige für Syrien. Ganze Einheiten ins Ausland zu entsenden, wäre aus einem einfachen Grund etwas völlig Neues. Das ist gefährlich.
Denn zwei Dinge will Nordkorea auf keinen Fall. Einblicke in sein Land geben, wie jetzt kurioserweise im Kleinen durch die unzähligen mit Müll und Fäkalien gefüllten Ballons, die es in den Süden geschickt hat. Und zum Zweiten,
Soldaten im Ausland sehen Dinge, die sie nicht sehen sollen. Sie könnten anfangen, in eine Richtung zu denken, die der Regierung nicht recht ist.
Schließlich kommen die Menschen aus einem völlig abgeschotteten Land und in dieser künstlichen Welt sollen sie nach den Vorstellungen von Kim Jong-un auch bleiben, sagt Fjodor Tetitsky, der unter anderem über die nordkoreanische Armee ein Buch geschrieben hat. Zugleich räumt er ein, es seien zuletzt so viele Dinge passiert, dass er sich mit Prognosen lieber zurückhalte. In der russischen Elite gäbe es auf jeden Fall einen Konsens, dass das Land nordkoreanische Arbeiter für den Wiederaufbau brauche. Sie würden für wenig Geld hart arbeiten, sagt der Forscher. Allerdings wenn, dann nur Männer. Frauen habe das Regime noch nie ins Ausland entsandt. Durch das Ausleihen von Arbeitskräften an Russland könnte Nordkorea einen Haufen Devisen kassieren oder auch andere Güter im Austausch wie Lebensmittel oder Treibstoff erhalten. Eine Hand wäscht die andere. Aber, und da ist sich Tetitsky mit anderen Experten einig, beide Staaten verbinde keine Freundschaft. Ein Beweis dafür aus seiner Sicht.
Erstens hat Nordkorea längst nicht all die Technologie erhalten, die es wollte, obwohl es viele Delegationen nach Russland geschickt hat. Und wenn man sich die Frontberichte von jenen anguckt, die die Invasion befürworten, dann gibt es sehr viele Klagen über die schlechte Qualität der nordkoreanischen Granaten.
Den Wissenschaftler überrascht das nicht, denn es sei immer der erste Instinkt des Regimes zu betrügen. Wenn es irgendwie gehe, liefere es mindere Qualität. Mehrfach hatte die Ukraine in der Vergangenheit behauptet, es habe auf seinem Boden Waffen aus nordkoreanischer Produktion gefunden. Die USA und Südkorea schlossen sich der Ansicht an. Nordkorea und Russland haben das stets zurückgewiesen. Allerdings passen die Waffensysteme beider Länder perfekt zueinander, weiß Wissenschaftler Tetitsky.
Nordkoreas gesamte Armee wurde von der Sowjetunion aufgebaut. Der Staat wurde quasi von der Sowjetunion kreiert.
Die Beziehungen bezeichnet er als eine neue Ära, denn seit 1999 habe es quasi keinen Handel zwischen den beiden Staaten gegeben. Das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea hat derweil einen neuen Tiefpunkt erreicht. In Seoul wurden zuletzt wieder Stimmen laut, sich selbst nuklear zu bewaffnen. Eine Entwicklung, die zwar nicht im Interesse der USA und China sei, aber im Interesse Japans, meint Tetitsky.
Ich habe mit einigen japanischen Diplomaten gesprochen. Und sobald ich auch nur eine nukleare Bewaffnung Südkoreas erwähnte, hätten sie das breite Lächeln auf ihren Gesichtern sehen sollen. Das sei wirklich die beste Entwicklung überhaupt, sagten sie zur Erklärung.
Was erstaunlich ist, da Regierungschef Fumio Kishida Verfechter einer atomwaffenfreien Welt ist. Das ist sogar eins seiner wichtigsten politischen Ziele.
Russlands neuer Partner Nordkorea könnte bald neben minderwertigen Granaten auch Arbeiter in die besetzten Gebiete in der Ukraine schicken, Katrin Erdmann berichtete. Stärke zeigen, Entschlossenheit, den Willen zur Abschreckung, das war das erklärte Ziel des Jubiläumsgipfels der NATO in Washington. Personell hat sich die NATO allerdings nur bedingt abwehrbereit gezeigt, wegen Bidens erneuten Aussetzern, wenn er Zelensky als Putin vorstellt und Trump als seine Vizepräsidentin. Umso entscheidender waren die rüstungsbezogenen Hard News. Die USA werden 2026 Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren, und zwar nur übergangsweise, bis 4 europäische NATO-Staaten eigene entwickeln. Parallel dazu hat die NATO aber auch gezeigt, was sie jetzt schon hat. Kurz vor dem Gipfel wurde Journalisten ausnahmsweise erlaubt, den größten Marinestützpunkt der Welt zu besuchen, die NATO-Basis in Norfolk, Virginia. Claudia Sarre war für uns dort.
Geschäftiges Treiben auf dem Kriegsschiff USS Bainbridge auf der Marinebasis in Norfolk, gute 3 Autostunden südlich von Washington. Soldaten testen die Bordsysteme, damit der hochbewaffnete graue Zerstörer jederzeit zu seiner nächsten Marineoperation ausrücken kann.
So as you can see, this is the aft missile deck. This is one of our aft launches here.
Hier ist das Deck für unsere Antipanzerraketen und die Abschussrampen. Wir haben Boden-Luftraketen, SM-2 und SM-4, Tomahawks, BLA und ISSM-Flugabwehrraketen.
Erklärt Waffenoffizier Gregory Demery und zeigt auf 96 Klappen auf dem Vorderdeck, aus denen Marschflugkörper und alle möglichen anderen Raketen abgeschossen werden. Dahinter sieht man Geschütze, Radaranlagen und ein Hubschrauberlandeplatz. Über all dem flattert die amerikanische Flagge. Der 19-Jährige kennt sich gut aus mit seinen Waffen. Im Einsatz hat er sie allerdings noch nicht erlebt. Er war nur einen Monat an Bord.
I have never used them. Like I said earlier, I was only on board about a month, so I haven't yet to use them. I'll be excited when I can actually see all of my weapons fire.
Die USS Bainbridge war zuletzt im Mittelmeer im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehören neben Luftverteidigung die Teilnahme an NATO-Übungen, Überwachung oder humanitäre Einsätze. Getoppt wird der modernste Zerstörer der US-Flotte vermutlich nur vom Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, dem größten schwimmenden Luftwaffenstützpunkt der Welt. Wo sie bislang im Einsatz war, ist Militärgeheimnis. Klar ist jedoch, dass sie an zahlreichen internationalen Marinemissionen in Nord- und Ostsee beteiligt war und unter anderem als die US-Marine auf Drohnen- und Raketenangriffe im Roten Meer reagierte. Die nuklear betriebene Ford kann 70 bis 90 Kampfjets an Bord nehmen, erklärt Lieutenant Commander Adam Demeter sichtlich stolz.
The reach is unlimited for the aircraft carrier. It can go anywhere in the world.
Die Reichweite des Flugzeugträgers ist unbegrenzt. Flugzeuge können auf See darauf starten und landen. Er ist wie eine kleine Stadt. Es gibt zum Beispiel eine Post, ein Fitnessstudio, mehrere Küchen, die alle Seeleute versorgen.
They can really fulfill any sort of mission. When called upon.
Die beiden Prestigeschiffe sind nur 2 von insgesamt 75 Kriegsschiffen, die hier in Norfolk am Pier liegen. Auf dem größten Marinestützpunkt der Welt liegt auch das NATO-Hauptquartier mit dem erst 2019 gegründeten Joint Forces Command. Das gemeinsame Streitkräftekommando koordiniert und plant multinationale Operationen innerhalb des Bündnisses. Die Verantwortung der NATO in der Euro-Atlantik-Region ist Abschreckung und Verteidigung, betont Vizekommandant Tim Henry.
NATO has a clear responsibility to deter and defend in the Euro-Atlantic area. That is what the NATO alliance is about.
Der britische Konteradmiral mit der dunkelblauen Uniform macht sich keine Sorgen darüber, dass bei einem Wahlsieg Trumps möglicherweise die US-NATO-Mitgliedschaft auf den Prüfstand kommt. Ein Regierungswechsel in einem der 32 Mitgliedstaaten sei normales Geschäft, sagt er.
That is normal business. Before we go to the White House, the UK goes to the polls.
Großbritannien hat Wahlen und bekommt eine neue Regierung und danach andere Nationen. So ist das demokratische System. Als Bündnis machen wir das seit 75 Jahren.
We've been doing this as an alliance for 75 years.
Bei der NATO in Norfolk werden die militärischen Strategien entwickelt. Hier hat die sogenannte Allied Command Transformation, kurz ACT, ihren Sitz mit Unterabteilungen in Norwegen, Polen und Portugal. Das alliierte Transformationskommando soll das Militärbündnis zukunftsfähig machen. Die NATO muss sich neuen Herausforderungen wie Cyberattacken, künstlicher Intelligenz, Klimawandel oder Ressourcenverknappung anpassen, erklärt Jay Paxton, Offizier für Öffentlichkeitsarbeit.
NATO Allied Command Transformation is in charge of looking towards the future.
Das NATO ACT hat die Aufgabe, in die Zukunft zu schauen, um der NATO eine Umgestaltung zu ermöglichen. Dafür schauen wir uns die Entwicklungsmöglichkeiten an, unsere Partnerschaften, die Ausbildung und das Training. Wir stellen sicher, dass wir über die erforderlichen Mittel und Ressourcen verfügen, damit die NATO auf alles vorbereitet ist, was auf uns zukommt.
That NATO is always prepared for whatever could come in the future.
Eine der Hauptherausforderungen für die NATO dürfte sein, mit ihren potenziellen Gegnern, gemeint sind Russland und China, technisch Schritt zu halten. zunehmend auch im Weltraum und Cyberspace. Zur Spitzentechnologie der Amerikaner gehört das U-Boot USS Washington, das erst 2016 vom Stapel lief. Wie ein riesiger schwarzer Wal liegt es im Wasser. Nebenan im sogenannten Submarine Training Center wird der Notfall geübt. Hier lernen junge Marinesoldaten nicht nur das Steuern und Navigieren von U-Booten, sondern auch, was sie tun müssen, wenn Wasser einströmt. Commanding Officer Kevin Beatleys längste Zeit unter Wasser waren 63 Tage, erzählt er. Ohne Auslauf, ohne frische Luft, ohne Sonnenlicht. Man konnte nur durch das Periskop rausschauen.
The longest I've been underwater is 63 days. So the only thing you get to see out is through the periscope.
Das US-Militär hat derzeit große Probleme, junge Leute zu rekrutieren. Auf dem Flottenstützpunkt in Norfolk ist von Demotivation nichts zu spüren. Die jungen Marines sind stolz darauf, Teil der US Navy und damit auch der NATO zu sein. Lieutenant Janie Miller, eine junge Frau mit Basecap und Pferdeschwanz, war zusammen mit 150 anderen Seeleuten 6 Monate an Bord der Washington stationiert. Es ist eine wundervolle Erfahrung. Man lernt sich gut kennen und vertraut sich. Das ist sehr bereichernd. Aber es ist hart, so lange von der Familie getrennt zu sein. Bei der Tour über den Stützpunkt in Norfolk wird sichtbar, wie viel Geld, Know-how und Engagement die USA in ihre militärischen Fähigkeiten stecken. Und es wird sichtbar, wie sehr die NATO ihre Führungsmacht USA braucht.
Seltene Einblicke im strategischen NATO-Hauptquartier in Virginia, dem größten Marinestützpunkt der Welt. Die beiden werden oft miteinander verglichen. Jair Bolsonaro, Ex-Präsident Brasiliens, und Donald Trump, Ex-Präsident der USA, der es bekanntlich nochmal wissen will. Bolsonaro dagegen kann nicht nochmal kandidieren. Ihm ist es juristisch untersagt, an die politische Spitze zurückzukehren. Ob Donald Trump dagegen bald überhaupt noch große juristische Probleme haben wird, darf zumindest bezweifelt werden. Schließlich hat der Supreme Court kürzlich geurteilt, dass US-Präsidenten für ihr Agieren im Amt immun sind. Ist Brasilien also die wehrhaftere Demokratie im Vergleich zu den USA? Oliver Neuroth berichtet.
Isabella Lisboa arbeitet im Herzen der brasilianischen Demokratie, im Kongress in Brasilia, dem Parlament des Landes. Die Polizistin bewacht den Ort, in dem die Gesetze geschrieben werden.
Das hier ist das Zentrum der Demokratie. Wir kümmern uns nicht nur um die Sicherheit der Menschen, wir garantieren, dass die Demokratie selbst stattfinden kann.
Das kann die Demokratie inzwischen wieder, anders als vor 1,5 Jahren. Im Januar 2023 stürmt ein wütender Mob den Kongress. Etwa 4000 Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro zerschlagen alles, was sie in die Hände bekommen können. Die Kongresspolizei, Isabella und ihre Kollegen sind in der Unterzahl und mit der Situation überfordert. In diesem Moment hängt die demokratische Ordnung Brasiliens am seidenen Faden. Isabella gelingt es, in letzter Sekunde ein Tor zu schließen, das in eine Tiefgarage führt und durch das noch mehr Menschen in das Gebäude wollen.
Ein Mann hat noch gegen das Tor getreten und es hat mich auch getroffen. Aber ich habe trotzdem geschafft, es zu schließen. Wenn ich daran zurückdenke, bin ich angespannt. Es ist eine Lebenslektion.
Doch die Menschenmasse lässt sich nicht stoppen. Die wütenden Bolsonaristas verwüsten das Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den angrenzenden obersten Gerichtshof. Sie sind der Überzeugung, ihr Idol ist um den Wahlsieg betrogen worden. Viele der Randalierer halten Bilder Bolsonaros in den Händen. Sie wollen zurückholen, was ihrer Ansicht nach ihnen gehört.
Er ist unser Held. Wir sind in seinem Haus, in unserem Haus.
Bolsonaro war es selbst, der von Wahlfälschung gesprochen hatte. Er traute den elektronischen Wahlmaschinen nicht. Seine Anhänger stehen hinter ihm. Auch für sie ist Bolsonaro Opfer eines Komplotts.
Das Wahlergebnis stimmt nicht. Das sieht jeder Blinde.
Die Entwicklungen in Brasilien erinnern an Ereignisse in den USA. Anhänger von Donald Trump hatten 2021 das Kapitol in Washington gestürmt, sahen die Wahlniederlage ihres Idols ebenfalls als Fälschung an. Doch während Trump nun wohl wieder zu den Präsidentschaftswahlen antreten wird, ist das für Bolsonaro in Brasilien nicht möglich. Er hatte öffentliche Medien genutzt, um die Gerüchte über angebliche Wahlfälschung zu streuen. Der Missbrauch eines staatlichen TV-Senders für eigene Zwecke ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Der oberste Wahlgerichtshof entschied, dass der rechtsextreme Politiker bis 2030 das passive Wahlrecht verliert. Damit kann er bei der nächsten Wahl 2026 nicht antreten. Für Politikjournalistin Julia Dualibi ist diese Entscheidung wichtig und richtig. Sie wundert sich, wie sich der Fall Trump in den USA entwickelt hat.
Es ist schon eine Überraschung. Es ist verblüffend. Warum ist das dort so ganz anders als hier? Warum war unsere Reaktion so viel stärker?
Julia erinnert an einen zentralen Moment am Abend des Aufstandes vor anderthalb Jahren. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, traten Präsident Lula, Vertreter aller Parteien und Verfassungsrichter geschlossen und vereint vor die Öffentlichkeit.
Unabhängig der Ideologie, unabhängig von politischem Streit, sagen sie, das akzeptieren wir nicht. Die Kraft des Bildes ist, den Bürgern zu zeigen, dass es Einigkeit gibt gegen jeglichen Versuch, die Demokratie zu brechen.
93% der brasilianischen Bevölkerung lehnen nach Umfragen den Angriff auf die Demokratie ab. Brasiliens Militärdiktatur liegt erst 40 Jahre zurück. Viele ältere Menschen im Land erinnern sich daran und wollen diese Zustände nie wieder erleben. In den USA dagegen verharren Demokraten und Republikaner im Machtkampf, erklärt Jack Nickes, Südamerika-Korrespondent der New York Times.
In den USA hat die politische Rechte den Aufstand erstaunlich schnell als patriotischen Akt umgedeutet und im Laufe der Zeit viele der Randalierer zu amerikanischen Patrioten erklärt.
Auch Jack Nickes hat die ähnlichen Ereignisse in Brasilia und in Washington analysiert und meint, die USA könnten von Brasilien lernen, weil dort Gerichte einen Politiker als unwählbar erklären können, wie im Fall Bolsonaro, während in den USA ein Präsident sogar aus dem Gefängnis raus regieren könnte.
Die einen sehen das als großen Vorteil der brasilianischen Demokratie im Vergleich zu den USA. Aber es bedeutet auch, dass man es nicht allein dem Volk überlässt, allein zu entscheiden, wer sein Präsident sein soll, sondern dass man diese Macht einer kleinen Gruppe von Richtern überlässt.
Gerade erhebt die brasilianische Polizei neue Vorwürfe gegen Bolsonaro. Es geht um Geschenke, die er in seiner Zeit als Präsident auf Staatsbesuchen bekommen hat, in Saudi-Arabien etwa Luxusuhren und Schmuck. Der Politiker soll die Objekte am brasilianischen Zoll vorbeigeschleust und versucht haben, sie in den USA weiter zu verkaufen. Bolsonaros Anhänger sehen darin einen weiteren Versuch, dem Rechtsextremen etwas anzuhängen. Nach Umfragen würden ihn rund 40% der Brasilianer erneut zum Präsidenten wählen, wenn das aktuell möglich wäre. Ein Alarmsignal für Journalistin Julia Dualibi.
Wir sind in einem polarisierten Land. Da draußen gibt es noch einige Extremisten. Und das heißt, dass alle demokratischen Bürger Brasiliens immer wachsam bleiben müssen.
Julia nennt den Putschversuch eine großartige Lektion für die Menschen in Brasilien. Aber es sei zu früh, von einem Happy End zu sprechen.
Die Brasilianer wundern sich, was in den USA juristisch so alles möglich ist. Oliver Neuroth hat die Situation Trumps und Bolsonaros verglichen, deren politische Verbrechen erstaunliche Parallelen aufweisen. Und das war Eine Welt mit Manfred Götzke. Bis hierhin, danke fürs Zuhören.